Liebe Geschwister, ich bin dem Herrn auch von Herzen dankbar, dass er auch bisher Herr uns Gnade geschenkt hat und dass wir auch im Vertrauen auf ihn durch dieses Leben gehen können. Nun, wir haben heute schon beim Einleitungswort gehört, es wird gehen um die Glaubenshelden oder vielmehr um einen Glaubensheld. In diesem Wort, wo das Bruder uns auch gelesen hat, da hat der Hebräerbriefschreiber gesagt, was die Zeit fehlte ihm, ja, um auch noch weiter zu schreiben. Und wenn wir so als Bibelleser kennen wir ja, dass der Hebräerbrief, besonders gerade dieser 11. Kapitel, uns die Glaubenshelden ja, beschreibt. Und auch jeder Glaubensheld, er hat in seinem Leben ja durch den Glauben so manches vollbracht. Nun, die Überschrift der Botschaft, ich habe so überlegt, wie soll ich das am besten nennen, und zwar, ich habe sie genannt, der vergessene Held. Ich habe noch, so kann mich nicht erinnern, dass ich über diesen einen Helden mal eine Botschaft gehört habe. Und ich weiß noch, dass ich vor Jahren mal was gelesen habe von ihm und kann mich aber nicht mehr erinnern, wo ich das gelesen habe. Aber schon damals sind mir so einige Gedanken so wichtig gewesen und diesmal habe ich so, wo ich dann wusste, ja, dass an diesem Sonntag ich heute predigen werde, dann habe ich so gebetet und mir war auch dieser Gedanke, du kannst doch auch von diesem Glaubensheld einiges sagen. Und zwar, ich werde einige Punkte, ich werde danach auch lesen, ja, so, was er so ihm zu seiner Zeit vollbracht hat, aber ich werde vielmehr auch so diese einige Punkte aus diesem verlesenen Text nennen und was wir daraus auch lernen können. Und zwar, wir können daraus lernen, ja, so, was sind diese Grundprinzipien oder auch dieser Grund, ja, wie können wir richtig kämpfen. Ja, und der Apostel Paulus, er sagte ja, dass unsere Waffen, die sind nicht fleischlich, sondern geistlich, mächtig für Gott. Und da müssen wir auch wissen, ich denke, dass wir als Kinder Gottes auch im Kampf stehen. Und man kann natürlich auch fleischlich kämpfen, man kann natürlich auch, wie das Wort uns sagt, auch mit den Waffen, ja, diesen geistlichen Waffen. Und wir sind gestellt, hier zu kämpfen, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Fürsten dieser Finsternis. Ja, und dass wir auch wirklich sehen, ja, dass wir nicht gegen Menschen, vor allem nicht gegen Brüder, Schwestern, Geschwister kämpfen, sondern gegen den Feind. Und der Herr möchte auch da auch uns Gnade schenken, um das wirklich zu verstehen. Für mich selber, wo ich das so wiederum aufs Neue so gelesen habe und so diese Gedanken so nachgedacht, das war mir auch so zum Segen. Und ich hoffe, dass es auch uns zum Segen sein möchte, dass wir auch daraus auch einiges lernen können. Ich lese im 2. Samuel, im 23. Kapitel. 2. Samuel, 23. Kapitel, vom 9. Vers. Da wird uns einiges geschrieben, und zwar die Überschrift schon über dem 8. Vers steht, die Davids Helden. Und das Wort Gottes sagt, dass bei David, bei ihm waren, mal wird erwähnt, 30 Helden. Und dann werden besonders so drei Helden erwähnt, die so wahrscheinlich besonders sich erwiesen haben, dass sie wie die Häupter ja über diese 30 Helden waren. Und schon im 8. Vers wird uns von einem Held geschrieben, aber ich möchte uns gerade den zweiten Held nehmen. Und nach ihm kommt Eleazar, der Sohn Dodos, des Sohnes des Ahoach, unter den drei Helden bei David. Als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten, und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr in jenem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk aber kehrte um, wieder hinter ihm her, nur um zu plündern. Hier sehen wir ja, dass die Philister, die waren die Feinde, ja, des Volkes Gottes, die waren die Feinde, und die Philister, die sind ausgerückt und haben sich praktisch ja so zum Krieg gestellt. Und das Wort sagt ja, dass die Kinder Israel sich zurückgezogen haben. Ja, so. Es gibt Übersetzungen, die sagen, dass sie wie geflohen sind. Ja, wahrscheinlich waren sie. Und dann wird gesagt von diesem Eleazar, er ist dann aufgestanden und ist alleine ja ihm entgegengegangen und hat dann gekämpft. Dass dadurch ja er selber müde wurde, und dann auch wird erwähnt, ja, dass der Herr den Sieg gegeben hat, und dass auch dann die anderen, die jetzt zurück sich gezogen haben, zurückgekommen sind. Über diese einige Punkte möchte ich uns so ein bisschen im Einzel sprechen. Als erstes wird uns gesagt von diesen drei Helden, und zwar, das ist in dem 13. Vers, dem gleichen Kapitel: Die drei von den 30 Helden gingen hinab und kamen zur Erntezeit zu David in die Höhle Adullam. Und die Truppe der Philister lagerte an der Ebene Rephaim. Uns wird hier gesagt, dass diese drei Helden, die sind damals zu David gegangen, als er in dieser Höhle Adullam sich aufgehalten haben. Wir lesen im 1. Samuel-Buch, im 22. Kapitel, von Anfang: Und David ging von dort weg und entkam in die Höhle Adullam. Und als seine Brüder in das ganze Haus seines Vaters das hörte, kamen sie zu ihm dort herab, und es sammelte sich zu ihm lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit einem bitteren Gemüt. Und er wurde ihr Anführer. Hier wird uns einfach geschrieben, ja, dass diese Höhle Adullam, wo jetzt David, er war von Saul geflohen, wo es jetzt ganz offenbar wurde, dass Saul ihn töten wollte, ja, wo er noch mit dem Absalom sich zuletzt getroffen hatte, ja, und auch Absalom schon überzeugt war, dass jetzt das Leben Davids am Faden hängt, da ist er dann geflohen. Und jetzt sammelte sich zu ihm so die Verwandten und einige, die bedrängt waren. Und in dem Wort, wo ich vorher gelesen habe, da waren auch diese drei Helden dabei. Die haben sich aufgemacht und sind auch zu ihm, zu David gegangen in diese Höhle. So, und der erste Grundsatz, ja, oder das erste Prinzip, das ich so nennen möchte, ja, des Heldentums, ja, wenn man bereit ist, Spott und Hohn auf sich zu nehmen. Wenn wir diese Helden aufnehmen, ja, sie konnten ja auch bei Saul bleiben. Sie konnten auch da berühmt sein. Ja, da, Saul hat ja damals geherrscht, und man hätte können ein sehr bequemes, gutes Leben haben. Aber die drei, die sind, sagt das Wort, die haben sich aufgemacht und sind gerade in dieser Zeit, wo David eigentlich nicht mehr in dieser Höhe stand, wo man ihm gesungen hatte, dass er so viele erschlagen hatte, dass er ein Held ist, sondern wo er praktisch verfolgt war, sind sie ihm nachgefolgt, sind zu ihm gegangen. Ja, das ist einer, ja, von diesen Prinzipien, das ich nennen möchte, ja, wenn man bereit ist, und wenn wir das auf uns übertragen, auf das heutige Volk Gottes, ja, wenn man bereit ist. Wann ist man wirklich ja in Gottes Augen ein Held? Ja, ich nenne das so einfach jetzt bildlich, ein Held, ja, wenn man bereit ist, um Christi willen auch Spott zu tragen. Ich weiß, vor Jahren habe ich mal gelesen von Bruder Orr, er sagte, dass wenn man Hosianna singt, dann sind sehr viele Nachfolger. Ja, wenn Hosianna dem Höchsten ja gesungen wird, wo alles eigentlich gut ist, dann sind sehr viele Nachfolger. Und dann sagt der Bruder Orr weiter, ja, aber wenn es heißt, um Christi willen auf sich manches aufzunehmen, dann werden die Reihe kleiner. Ja, und da ist jetzt wiederum auch die Frage, auch für mich, bin ich bereit? Bin ich bereit, ja, um Christi willen den Spott, wenn es sein muss, zu tragen, verfolgt zu sein? Das haben jetzt diese Helden ja damals für sich entschieden. Sie sind gegangen zu David, wo es eigentlich vielleicht von der anderen Seite ihnen mehr Perspektiven standen. Aber sie haben erwählt und sind gegangen, wo David verfolgt war und haben das auch auf sich aufgenommen. Uns wird auch weiter hier berichtet, dass diese Helden, das wird auch ab dem 14. Vers, ja in dem gleichen Kapitel wird berichtet, das werde ich uns nicht lesen, aber das war so, dass David, er verspürte einen Durst. Und er sagte, ja, wer wird mir von dem, da unten, ja, war ein Dorf oder eine Stadt, da war ein Brunnen, aber da war das Heerlager der Philister, ja, stationiert. Und dann sagte David, ja, als er so Durst bekommen, wer wird mir bringen von diesem Brunnen Wasser? Und dann sagt hier das Wort, wir können das selber nachlesen, diese drei, die haben sich aufgemacht, sind durchgebrochen, durch dieses Lager der Philister, haben Wasser geschöpft aus dem Brunnen und haben das im David gebracht. Er wollte es natürlich nicht trinken, weil er sagte, ja, das war das Leben dieser Männer, die ihr praktisch ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, und ich will das nicht trinken. Weil er wohl verstanden hatte, dass es nicht so einfach wäre, dahin durchzubrechen, und sie hätte können so mit diesem Tod auch rechnen, ja, weil das war ein ganzes Heer gewesen. Das ist für mich einfach ja so dieser zweite Grundsatz des Heldentums, wenn man bereit ist, um Christi willen. Um Christi willen. Auch nicht nur Spott und Hohn zu erleiden, sondern nach seinem Willen so zu leben, ja, wenn es auch zum Schlimmsten geht, bis auf den Tod. Und Apostel Paulus, er sagte ja zu den, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe es auch nicht mehr nachgelesen, aber dass er sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut gekämpft und habt einfach diese Hoffnung schon, ja, aufgegeben. Und das ist sehr wichtig, ja, für mich ist es, inwieweit bin ich bereit um Christi willen. Wisst ihr, wenn ich so menschlich genommen nehme, ja, so, es ist sehr schwer, wenn man jetzt sagt, man muss bis zu dem Tod gehen, ja. Aber eins weiß ich, ja, dass menschlich es vielleicht unmöglich ist, aber wenn man wirklich den Herrn liebt, dann wird der Herr auch die nötige Kraft geben. Ich habe mal in einer Geschichte gelesen, das sind in diesen alten Evangeliumsposaunen, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das in den 60er oder 70er Jahren, diese alte Ausgabe, da gab es da hinten immer so diese fortwährend folgende Nummer. Und da gibt es eine Geschichte, soviel ich weiß, die Überschrift der Geschichte heißt Die Christen von Zaritsa. Und das war gerade die Beschreibung in dieser ersten Christenheit, wo sie so von den Römern verfolgt waren, und die mussten bis aufs Blut. Ja, also das heißt, wenn die Römer da kamen in ein Dorf, da waren alle gesammelt, und da hat man ja praktisch dieses Bildnis vom Kaiser aufgestellt, und die mussten dann huldigen, ja, diesem Kaiser, so diesem Bildnis. Das heißt, so, und die Christen, die konnten das ja nicht. Ja, und da wird beschrieben ja auch ein Dorf oder ein Ort, ja, wo jetzt die Christen unter sich so sprechen, und da waren auch so ältere Geschwister, und die sich sehr Sorgen gemacht haben, werden wir aushalten. Weil die wussten ja, wenn sie nicht jetzt sie huldigen diesem Bildnis, diesem Kaiser, ja, dann sind sie praktisch Märtyrer. Und dann waren ja so, die haben sich Gedanken gemacht, ja, und da war aber ein Jüngerer, und der so im Eifer gestanden ist und gesagt, ach was, ungefähr so ihr Kleingläubige, so dass wir so werden. Aber wo es da wirklich drauf und dran kam, hat ja dieser Junge nicht ausgehalten. Ja. Er hat nicht ausgehalten und ist so weit gegangen, dass er wirklich diesem Bildnis auch gehuldigt hat, wo die anderen standgehalten haben, er nicht. Ja, und es ist dann auch viel weiter gegangen. Er musste dann auch sagen, ihm wurde das auch so wie vorgelegt, ja, was er alles sprechen soll, was er alles sagen soll. Er musste sagen, ja, dass die Christen einem, so wie ich mich erinnern kann, einem Eselskopf anbeten und. Ja, das war ein Spott. Er ist so weit gegangen, dass er sogar auch das gesagt hat, vor allen dort. Nur sein Leben wurde traurig. Ja, dieser Geschichte sagt dann weiter, auf einmal wurde er, nur ich sage das mit den biblischen Worten, besessen. Ja, also ihm hat es angefangen zu schäumen, er hat angefangen zu rasen und. Ja. Warum ich diese Geschichte einfach erwähnt habe, ich habe eigentlich sie nicht vorbereitet, es ist gerade mir so in Gedanken gekommen, das hatte mir damals sehr viel zu sagen. Ja, er war praktisch ein Held, bevor die Verfolgung kam. Die anderen, die sich Sorgen gemacht haben, die sich mit seiner eigenen Kraft nicht gerechnet haben. Aber Gott hat ihnen Gnade gegeben. Ja, und das ist auch so, wie stehen wir, ja, das ist auch sehr wichtig. Ja. Man kann immer im Voraus ein Held sein, ja, wo es danach wirklich darauf ankommt, versagen. Ja, und darum sind wir so wirklich abhängig, ja, von dieser Kraft, Gottes, ja, von seiner Gnade, ja, dass wir können einfach wissen, wenn Gott nicht beisteht, ja, von seiner Kraft, von eigener Kraft werden wir nicht bestehen können. Ja, auch im Leben, wenn wir im Kämpfen stehen, uns begegnet so manches, ja, aber wir dürfen mit ihm rechnen, ja, mit ihm, mit seiner Kraft, weil er überwunden hat, hat er gesagt, dass er uns auch das Nötige zu seiner Zeit geben wird. So sehen wir ja auch bei diesem Helden hier, der war bereit, ja, auch sein Leben mit anderen zwei, sein Leben aufs Spiel zu setzen, aber das Wasser zu schöpfen und zu holen. Ja. Und das kennen auch wir, ja, diese Bereitschaft zu haben, ja, mit Gottes Hilfe, wenn es sein muss. Wir haben es noch gut, aber es kann auch anders werden im Leben. Ja. Wir sehen auch, wir leben im Land, ja, wo wir sehen, wo die Tendenz alles geht. Und es kann doch kommen, wo man wirklich auch bis aufs Letzte gehen muss, um auch zu bekennen, dass man wirklich auch für den Herrn steht, für seine Grundsätze, für die Grundsätze des Wortes Gottes, wo es heute eigentlich schon zu manchem Teil strafbar sind, wenn man so wirklich sie bekennt. Das passt nicht mehr mit dieser Gesellschaft zusammen. Ja. Da muss ja alles toleriert werden. Ja. Und das geht ja aufgrund des Wortes Gottes nicht. Und der Herr möchte auch da uns helfen. Das Weitere wird gesagt, wo diese Philister so hervorgekommen sind, da wird gesagt, ja, dass die Männer von Israel sich zurückgezogen haben. Sie haben sich zurückgezogen und ob sie jetzt Angst hatten oder noch etwas, ja, ist nicht, aber auf jeden Fall ist dieser Eleazar jetzt alleine stehen geblieben. Ja, und da sind auch einige wichtige Gedanken, ja. Eigentlich, wie sind wir Menschen? So menschlich genommen lassen wir uns ja so ziemlich beeinflussen, ja, so wie die Allgemeinheit ist, so auch wir. In einem ist es richtig, wenn das eine biblische Einheit ist, dann ist es richtig, ja, dass man da zusammenhält. Aber jetzt sehen wir der Feind und wir sehen ja, dass das Volk sich zurückzieht. So ähnlich war das damals unter Apostel Paulus. Er schreibt es, wer es nachlesen will, in Galater 2, im 11. bis 14. Vers. Galater 2, 11. bis 14. Vers, da war ja so gewesen, dass Petrus, er hat ja gegessen mit den Heiden. Und war alles gut, weil er auch schon überzeugt war, ja, dass auch die Heiden damals zum Volke Gottes gehören. Aber wo dann einige aus Judäa gekommen sind, wo einige, die eigentlich so ein bisschen gesetzmäßig gestanden haben, ja, so hat der Petrus Angst bekommen, weil einige Brüder sich dann zurückgezogen von den Heiden weg. Hat sogar auch Petrus ja sich zurückgezogen. Ja, das, dieses Menschliche, wo man einfach so diese Allgemeinheit, ja, der hat gesehen, die Brüder, die sehen, jetzt kommen die Brüder dort aus Judäa und die sind anderer Meinung als wir und dann haben sie Angst bekommen, haben sich zurückgezogen, weil sie es dann mit den Heiden zusammengegessen und wir wissen ja, dass dem Judäa, das war ja nicht im Alten Testament erlaubt, ja so mit den Heiden ja zusammen an einem Tisch zu, das war ja unrein, ja und jetzt hat auch Petrus sich zurückgezogen, ja und Paulus musste dann auch ihm das wirklich auch sagen, ja, so dass du genau weißt, ja, dass du da geheuchelt hast. Ja, und das sind eigentlich so dieses Menschliche und wir sehen auch, wo die Philister so hervorkamen, die Krieger, ja, und das Volk sich so zurückzog. Wir sehen wir bei diesem Eleazar, er hätte Kinder sich ja auch zurückziehen. Ja. Aber wir sehen hier anderes, er steht, und zwar das Wort sagt, er ist hier alleine, ja, so. Ich weiß, es gibt eine Parallelstelle, wo gesagt wird oder verstanden wird, dass auch David mit ihm war. Nur wenn wir hier lesen, verstehen wir, dass er so alleine ja, gestanden ist und hat sich praktisch diesem Heer entgegengestellt. Nun, wir können auch daraus so einige Prinzipien oder auch Grundsätze entnehmen. So als erstes, ja, er hat sich nicht beeinflussen lassen, ja, so von dieser Allgemeinheit. Ich sage so, wenn das wirklich um die Einheit geht, um die Einheit, der biblische Einheit, dann müssen wir dann natürlich da mitgehen. Aber er hat gesehen, ja, da ist eine gewisse Furcht und der Feind wird praktisch dann triumphieren, wenn wir jetzt fliehen. Hat er gesehen und sich nicht beeinflussen lassen, ja, so von dieser Allgemeinheit, sondern hat die Verantwortung gespürt. Ja, und das ist auch ein gewisser Grundsatz, der biblische Grundsatz, die Verantwortung, persönliche Verantwortung. Das hilft uns nicht, wenn wir einfach Sonntag auf Sonntag, vielleicht Mittwoch auf Mittwoch zur Versammlung kommen und gehen. Die persönliche Verantwortung ist gefragt, ja, und zwar, wie lebe ich wieder mit dem Herrn und wie bin ich gebrauchbar im Reiche Gottes. Die Gaben sind ja verschieden, aber es ist sehr wichtig, dass jeder, ob jung, ob alt, diese persönliche Verantwortung spürt und weiß. Ja, dass wir da nicht einfach so allgemein kommen und allgemein gehen, sondern was ist meine Aufgabe? Ich kann sie ja nicht geben, aber der Herr ist derjenige, ja, der die Aufgabe im Reiche Gottes verteilt, aber das wir wirklich auch diese Verantwortung spüren, jeder persönlich. Und das hatte ja auch dieser Eleazar gesehen, ja, diese persönliche Verantwortung. Er hätte das nicht verantworten können, auch sich zurückzuziehen. Er hat verstanden, ja, so, dass der Herr von ihm weiteres etwas anderes erwartet und deswegen hat er so sich hingestellt. Das Wort sagt ja, dass praktisch er alleine geblieben ist. Und wisst ihr, das gab es in der Bibel immer wieder, ja, dass wenn man einen biblischen Weg gehen will, manchmal man alleine stehen wird. Ich meine den biblischen Weg, ja, dann wird man alleine stehen. Und es gab auch, wenn wir so Jeremia nehmen, ja, wir kennen diese Zeit, das war damals so gewesen, dass das Volk Gottes ein bisschen andere Wege gegangen ist, ja, und Jeremia, da war er nicht nur alleine, da war noch ein Baruch gewesen, aber das Wort sagt ja, als ob er jetzt da alleine stand. Er war verspottet, er war verfolgt, aber er wusste ganz genau, was der Weg ist, ja, der biblische Weg. Natürlich, man kann heute alleine stehen, wenn man meint, dass man, es gibt auch heute in unserer Zeit ja Menschen, die meinen, dass, ich habe ja auch in den vergangenen Jahren auch erlebt, solche Menschen, die meinten ja, die sind für irgendetwas Großes berufen, ja, und sich zurückziehen von dem Volk Gottes, von den Gemeinschaften, meinen, sie müssen eine Bewegung, ja, da eine Reformation, ja, vielleicht haben Sie es gelesen, wie damals auch beim Warner es war, der eigentlich auch so wie gut alleine damals stand. Aber wisst ihr, dass, wenn das menschliche Wege sind, ja, dann wird da kein Segen sein. Ja. Und ich kenne auch so manche trauriges Ende, ja, von solchen Menschen. Ja. Und vor allem, wenn man meint, dass man alleine steht, ja, für die Wahrheit und kämpft gegen die Brüder, gegen das Volk Gottes, ja, und dann ist das einfach menschliches alles. Ich meine hier, wenn uns von hier von einem Grundsatz gesagt wird, ja, dass hier war es so, dass Eleazar alleine stand. Ja. Er hat für sich die Verantwortung gesehen, er alleine stand. Und wir werden auch nachher sehen, ja, dass dieses auch ein gewisser Segen war. Er stand alleine, ja, und das war beim Apostel Paulus, ich werde vielleicht das auch nicht nachlesen. Ja, das war beim Apostel Paulus in 2. Timotheus im 4. Kapitel vom 9. bis 18. Vers. Da stand es auch, ja, wo der Apostel Paulus in eine gewisse so Verfolgung, Bedrängnis stand und dann sagte er, dass die Brüder ihn verlassen haben, dass der alleine stand. Und dann sagt er aber, dass es wird ihnen nicht zugerechnet. Ja, er stand auch plötzlich alleine, wo es schwer war, aber er sagt, es würde ihnen nicht zugerechnet. Ja, das heißt, er hat da nicht jetzt einen Kampf oder eine jetzt ihnen Vorwürfe gemacht. Und so war das auch bei dem Eleazar. Er stand alleine und es gab ja in dem Worte Gottes immer wieder Zeiten, ja, wo Männer Gottes eine Zeit lang alleine standen, ja, oder nur ein Häufchen, und dann hat der Herr wiederum Gnade gegeben und auch geholfen. Das weiter sagt uns hier das Wort, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. Ja, auch hier sehen wir ja so diese, er hat so lange gekämpft. Hier sagt, dass die Hand müde wurde. Natürlich, wenn die Hand müde wird, dann wird der Mensch genauso müde. Ja? Und die Frage ist ja so, oder vielleicht nicht die Frage, ja, dass für mich ist es einfach klar, ja, das ist auch Männer Gottes, auch Kinder Gottes können müde werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon im Leben das mal erlebt habt. Ich denke schon, dass manche ja so im Wirken im Reiche Gottes irgendwann zu einem Punkt gekommen ist, wo man dachte, es geht nicht weiter. Von außen kämpfen, ja, von innen auch Kämpfe, ja, und man denkt, ja, wie soll es weitergehen? Wo man einfach müde wird. Und wir wissen ja, wenn wir uns erinnern an den Propheten Elia, er hat so einen großen Sieg, ja, errungen, so viele Erfahrungen mit dem Herrn gemacht. Wir staunen, ja, so. Das Wort sagt, er war genauso ein Mensch wie wir. Nicht anders, ja, aber er hat im Glauben gewirkt und auf einmal, wo jetzt eine Frau, obwohl jetzt die Frau hat ja schon einen Einfluss gehabt, ja, das war ja eine Ahabs Frau, ja, die Königin gewesen, wo sie ihm gedroht hat, ja, dann war auf einmal aller Mut weg, ja, und er wollte sterben. Auch die Männer Gottes, auch die Kinder Gottes, ja, die werden manchmal müde. Aber das soll uns auch vielleicht mehr so zum Trost werden, weitergehen. Egal wie es aussieht, weil manche ja, die geben auf. Ich weiß mal, Ich habe das bei Bruder Susak gelesen in seinen Erfahrungen, habt ihr vielleicht auch. Er schreibt, ihm lag es einmal so in einer Predigt zu, von seinen eigenen so Versuchungen und Kämpfen, die er so durchlebt, zu zeugen. Und so hat er das in einer Predigt erwähnt, so sind seine Verfolgungen oder Versuchungen auch. Und dann nach der Botschaft kommt eine Schwester zu ihm, die eigentlich von ihm sehr hoch gehalten hat, und dann sagte sie zu ihm: Schäm dich, Bruder Susak. Dann hat er gesagt, sag's es nochmal, also schäm dich, Solch ein Bruder, und solche Versuchungen hat er. Und wisst ihr aber, das war zwei Ehepaare in dieser Versammlung, die waren bereit aufzugeben. Die sind durch solche Kämpfe gegangen. Und bei denen war es so, sie dachten, es lohnt sich nicht mehr, so Christus nachzufolgen, wir halten das nicht mehr aus. Solche Versuchungen, solche Kämpfe. Und dann, durch diese Botschaft, waren sie getröstet, gestärkt. Und der Herr möchte, er weiß, wann er welche Botschaft bringt. Und das ist sehr wichtig, wenn wir von hier aus hören Botschaften, die manchmal auch Gerichte sind, die uns vielleicht manchmal nicht gefallen, und das ist auch notwendig. Aber das ist sehr wichtig, dass wir da uns nicht auflehnen, sondern sich prüfen. Weil der Geist Gottes, und das bin ich mir sicher, er gibt uns zu seiner Zeit immer das nötige Wort. Natürlich, es kann unserem Fleisch, dem Fleischlichen nicht immer gefallen, wenn das manches aufgedeckt wird, manches gesagt wird. Aber der Herr will, dass wir in uns gehen, uns prüfen. Er will uns unbedingt helfen und weiter uns führen und leiten. Und hier sehen wir dass auch Eleazar, er müde war, aber er war so müde, dass das Wort sagt, dass das Schwert oder seine Hand am Schwert kleben blieb. Ich denke, wenn wir früher so manche Tätigkeiten, früher hat man so mehr Handarbeit, vor allem dann in Russland, da mussten wir so große Gärten mit der Schaufel durchgraben. Das hat man manchmal gespürt, wenn man da stundenlang gearbeitet hat, dann irgendwie die Hand, die will ja nicht mehr aufgehen, so als ob sie so rangewachsen ist. Oder auch sonstige Tätigkeiten, wenn man jetzt irgendwie fest, wo man festhalten muss, das ist eine gewisse Verkrampfung, aber auch eine, so als ob man das Wort sagt, dass es kleben blieb, aber das wie verwachsen ist. Und auch hier sagt uns das Wort Gottes, er hatte das Schwert ist das Wort Gottes, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes und wir müssen es gebrauchen in unserem Leben, aber so gebrauchen, dass wir daran kleben, dass unsere Hand auch wirklich daran klebt, dass wir richtig auch kämpfen können. Und das Wort sagt, wenn wir mit seinem Tode verwachsen sind, verwachsen, sagt hier die Elberfelder Übersetzung, dann werden wir auch ihm bei der Auferstehung gleich sein. Wir müssen im Worte Gottes zu Hause sein. Wir müssen gegründet sein. Das Wort sagt, seid gegründet. Das ist auch ein Grundsatz oder auch dieses Prinzip des Heldentums. Wann ist man wirklich auch ein Held in dem biblischen Sinne, wenn man im Worte Gottes zu Hause ist, wenn das Wort Gottes richtig wir gebrauchen. Wir können das Wort Gottes gebrauchen, um einander zu verletzen. Das ist dann nicht richtig gebraucht. Weil wenn wir wirklich verstehen, das Grundsatz des Geistes Gottes, was er überhaupt, wozu die Versammlungen da sind, und wenn das auch Gerichte gesagt werden, aber es sind in keinem Falle Verletzungen, sondern das ist immer zur Besserung. Wenn das Wort uns straft, dann ist das immer, damit es zur Besserung geht. Wenn der Feind an uns rangeht, dann will er uns verderben. Das Wort sagt, dass er hat dieses eine im Sinn, zu rauben, das Geistliche, das Heilige zu rauben, zu verderben. Das ist in seinem Sinne, und ich erwähne nochmal den Bruder Ohr, er war einmal auf der Reise, aber auch schon länger gelesen, Er war auf der Reise so auf einem Schiff und dann steht er so an dieser Geländer, so sieht das Meer an und auf plötzlich kommt er. Und wisst ihr, die Männer, die haben ja mit Gott gelebt. Ja, so wenn man so ihre Erzählungen liest, ja, die haben ja oft so, und je tiefer man mit Gott lebt, desto besser versteht man auch den Herrn. Ja, und das ist ja uns allen gegeben, ja, tiefer zu graben. Und er steht so und erzählt ja so, er hört ja so eine Stimme, so innerlich, ja, dass seine, er war ja auf der Reise, Missionsreise, dass seine jetzt lieben Verwandte irgendwie umgekommen sind und das hat ihn irgendwie so traurig gemacht. Und dann sagt die Stimme, ja, dann kannst du dich ja auch hier reinwerfen, ja, so, wozu, da sind das Leben schon vorbei, deine Lieben alle ja tot sind. Und dann sagte er, ja, habe ich ganz klar verstanden, dass der Feind da ist. Weil wenn es auch so wäre, dass die Lieben tot wären, ja, hätte der Geist Gottes Trost gebracht. Ja. Aber er sagte, er hat ihn jetzt versucht praktisch jetzt, ja, du kannst dich ja darüber schmeißen ins Wasser. Ja. Das sind vielleicht so ganz einfache Beispiele, ja, aber wir sehen, wenn der Feind redet, dann will er uns immer fertig machen. Er gibt uns keine Hoffnung, er gibt uns eine Zuversicht. Aber der Herr, wenn er auch straft, wenn er auch zu uns hart reden muss, dann gibt er uns immer diese Hoffnung. Ja? Er will immer mit uns, dass wir, und das ist auch der Zweck der Versammlung, einander zu trösten, einander zu ermahnen, aber immer zum Besseren. Und das ist auch der weitere Punkt. Wir sehen ja, wo auch dieser Eleazar, ja, dass es wird gesagt, ja, dass er alleine stand, ja, und wir sehen ja, dass nachher die ganze Geschwister, ja, die damals so diese Krieger zurück sich gezogen haben, die sind wieder, haben sie umgekehrt und sind ihm nachgelaufen, ja, hinterher, und zwar, das Wort sagt, um nur zu plündern, ja, um nur zu sammeln, ja, so. Das hat ja auch einen übertragenen Sinn. Wir sehen als erstes, ja, dass Eleazar hat ihnen keine Vorwürfe gemacht, ja. Wie sind wir Menschen, ja? Wenn wir irgendwie was im Glauben erreicht haben, ja, so, dann können wir schnell nach unten schauen, ja, auf die anderen. Hier sehen wir ja bei diesem Eleazar, da war kein Wort, wird kein Wort erwähnt, dass er irgendwie ihnen Vorwürfe gemacht hat. Und Sie wissen ja, der Herr ist genauso. In Jakobusbrief, da steht es, wenn jemanden von euch Weisheit mangelt, er bitte bei Gott, der jedem gibt, und keine Vorwürfe macht. Ja, er gibt keine Vorwürfe, macht keine Vorwürfe, warum man jetzt vielleicht und unweislich gehandelt hat, ja, und man kommt zum Herrn, Herr, gib mir die Weisheit. Du siehst, ich brauche diese Weisheit. Ich habe da oder dort nicht richtig, ja, oder unweislich gehandelt. Ich brauche mehr Weisheit, ja. Der Herr, er sagt nicht, warum hast du dort, ja. Er macht keine Vorwürfe. Lest im Jakobus. Er macht keine Vorwürfe. Ja, und da sehen wir auch, und das ist auch ein Grundsatz, ein Prinzip des wahren Heldentums. Die machen keine Vorwürfe, sondern versuchen vielmehr, dass die anderen zum Gewinnen werden. Ja, und wenn wir sehen, ja, dass die anderen, die sind, haben zurückgekehrt und sind ihm nachgegangen, um zu plündern. Das ist ein übertragener Sinn. Sie wurden durch diese, wahrscheinlich waren da jetzt Schätze gewesen, gewisse, ja, wo sie jetzt auch nehmen konnten, aber jetzt im übertragenen, im geistlichen Sinn war das Volk Gottes. Ja, diese Krieger, die ihm nachgefolgt sind, die wurden erstmals getröstet, ja, durch seine Entschiedenheit, aber auch innerlich wurden sie gestärkt. Und der Herr möchte auch geben, ja, dass auch unser Leben möchte so sein, ja, dass die andere durch meine, durch deine Entschiedenheit, ja, nicht irgendwie enttäuscht werden oder auch hören irgendwelche Vorwürfe, sondern vielmehr getröstet und gestärkt werden. Das war hier in diesem Leben, ja, dieses Eleazars, ja, dass das Volk Gottes konnte nur gewinnen. Wo es am Anfang Furcht hatte, es konnte nachher nur gewinnen. Und auch diese Unterstreichung, was hier noch das Wort sagt, das möchte ich uns noch erwähnen. So schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Ja, das ist diese Unterstreichung, weil wenn nicht der Herr da gewesen wäre, wäre auch nicht der Sieg. Ja, und das lesen wir immer auch bei den anderen Helden, die irgendwas vollbracht haben. Ja, es war im Glauben getan, und da wird immer erwähnt, ja, so hatte der Herr so diesen Sieg verschafft. Ja, und dass auch immer so ihm diese Ehre, ja, gegeben wird. Und das ist auch so wertvoll, ja, dass wir uns einfach als Menschen sehen. Ja. Und wenn der Herr uns irgendwo gebrauchen konnte, das wird dann nicht darauf aus sind, auf menschliche Ehre. Ja. Jesus warnte davon. Er hat ja zu den Pharisäern gesagt, ja, dass ihr, wie könnt ihr glauben, wenn ihr Ehre voneinander nehmt? Ja, das ist ein Hindernis, wenn man, egal was man tut im Reiche Gottes, ja, ob man singt hier im Chor oder wenn man darauf aus ist, ja, dass man irgendwie eine Anerkennung von den Menschen, ja, was wichtig ist, ja, was denkt der Herr über mich? Wenn wir so unser Leben einrichten, ja, was denkt der Herr über mich? Man kann manchmal auch von den Geschwistern nicht missverstanden werden. Aber wenn man genau weiß, dass man das, was man tut, ja, auch wirklich der Herr von einem will, und das muss auch belegt sein. Ja. Nicht, dass man da irgendwie was denkt, sondern es muss belegt sein, wiederum mit einem Wort. Ja. Und der Geist Gottes, wenn er uns führt, da wird immer eine Grundlage des Wortes sein. Da wird auch von den geistlichen Geschwistern auch eine gewisse, ja, das ist so. Der Herr möchte auch da uns helfen. Ich hoffe, ich konnte uns so einige dieser Grundsätze zeigen. Das ist nicht alles. Ja, wenn wir allein diesen Hebräerbrief lesen, das sind ja so viele Glaubenshelden. Ja, und sie haben im Leben so Besonderes getan. Ja, man könnte auch da weiter suchen. Aber was für mich wichtig ist, ja, dass allein dieses Alte Testament, wir können das lesen nur als Geschichte. Wir können es auch lesen, ja, und daraus so für uns. Es gibt diese geistlichen Schätze, die wir daraus lernen können. Und der Herr möchte auch da uns helfen, zu sehen, auf was es drauf ankommt und auch sich gebrauchen lassen. Amen.